In beiden Ländern gibt es Umwelt- und Verbraucherschutzstandards und verschiedene andere Gesetze, die Auswirkungen haben auf zum Beispiel die Gestaltung von Produkten. Und Unternehmen müssen, wenn sie auf beiden Märkten ihre Produkte verkaufen wollen, sich diesen unterschiedlichen Standards anpassen, entstehen ihnen natürlich Kosten. Das heißt, das, was dahinter steckt, ist der Gedanke, dass man es für die Unternehmen leichter machen will, auf beiden Seiten des Atlantiks ihre Produkte abzusetzen. Regulatorische Harmonisierung bedeutet also eine Angleichung der Standards, der rechtlich geltenden Bestimmungen für Produkte. Und das ist insofern sehr, sehr wichtig, als bei den derzeitigen Verhandlungen Zölle eigentlich keine wirklich bedeutsame Rolle mehr spielen. Die Zölle zwischen den USA und den EU sind sowieso schon sehr, sehr niedrig. Das heißt, die hauptsächlichen Gewinne, die man sich erwartet von diesen Handelsverhandlungen, sind im Bereich dieser regulatorischen Harmonisierung bzw. der Abschaffung von nicht-tarifären Handelshindernissen.
Wie groß sind denn die regulatorischen Differenzen zwischen den USA und Europa in Bezug auf Umweltschutz?
Die sind je nach Sektor unterschiedlich groß, zum Teil sind sie aber sehr beträchtlich, zum Beispiel im Bereich der Kennzeichnung und Zulassung von gentechnisch manipulierten Organismen, GVOs, gentechnisch veränderten Organismen. Da ist es in den USA sehr viel leichter für ein Unternehmen, eine neue Sorte zum Beispiel von genmanipuliertem Soja zuzulassen und auf den Markt zu bringen, als in der EU. Ähnlich ist es auch bei anderen Bereichen. Auch da sind die Verbraucherschutz- und Umweltstandards in der EU höher. So zum Beispiel bei der Einfuhr von Hühnerfleisch, wo es in den USA üblich ist, die mit Chlor zu behandeln. Das ist in der EU verboten. Auch die Einfuhr von hormonbehandeltem Rinderfleisch ist derzeit nicht erlaubt. Die Kontrolle von Pestizidrückständen in Lebensmitteln ist auch sehr viel stringenter. Also es sind gerade im Bereich Verbraucher- und Umweltschutz eine ganze Reihe von Standards, die in der EU stringenter sind, bis hin zu der Kennzeichnung zum Beispiel im Bereich der Chemikalienpolitik. Das spielt also in sehr viele Alltagsbereiche hinein.
Sind diese Verhandlungen nicht eine Chance, dass die EU die USA dazu zwingen kann, höhere Standards einzunehmen?
Das wäre wünschenswert. Da sind wir natürlich sehr dafür als Umweltverband. Umgekehrt ist es auch durchaus in unserem Interesse, dass zum Beispiel die EU sich die etwas stringenteren Emissionsgrenzwerte für Autos etwa von Kalifornien zu eigen macht. Da wäre es mal andersherum. Aber die Praxis erweist eben doch, dass es in der Regel eher nach andersrum läuft, dass also die Standards eher nach unten harmonisiert werden. Und das wollen wir gerne verhindern.
Gibt es denn Anzeichen dafür während der derzeitigen Verhandlungen? Diese Verhandlungen sind ja sehr geheimnisvoll und mysteriös.
Anzeichen dafür gibt es schon in verschiedener Form. Zum einen ist es ein deutlicher Hinweis, dass es eine ganze Reihe von Lobbyvereinigungen der Industrie gibt, verschiedener Industriezweige, besonders auf US-amerikanischer Seite, vor allem auch aus Seiten der Agrarlobby, aber auch aus dem Bereich der Energieindustrie zum Beispiel, die versuchen, auf die Verhandlungen Einfluss zu nehmen und eben ein Ergebnis zu erzielen, das ihnen genehm ist, also vor allem eben die weicheren Standards durchzusetzen. Und die Tatsache, dass eben in der Vergangenheit Industrielobbys schon immer ein stärkeres Gehör gefunden haben als die Seite der Umwelt- und Verbraucherschützer, lässt eher erwarten, dass das auch dieses Mal so sein wird.
Wurden denn keine Umwelt- und Verbraucherschützer in die Verhandlungen mit einbezogen?
Es gibt einige Möglichkeiten, wo die Zivilgesellschaft sich beteiligen kann, aber inwiefern die effektiv sind, darüber kann man streiten. Also die Zivilgesellschaft wird nach den jeweiligen Verhandlungsrunden sehr wohl auch zu Dialogveranstaltungen eingeladen, aber genaue Informationen über den Stand der Verhandlungen, über die Verhandlungstexte auch, bekommen wir nicht. Und insofern ist es natürlich auch schwer, dazu dann konkret Stellung zu beziehen. Und ein konkretes Mitreden ist damit natürlich sowieso nicht gewährleistet. Die Interessen der Lobbys sind deutlich, deutlich stärker.
Sind denn die Ergebnisse der Verhandlungen, wenn ein solcher Vertrag beschlossen wird und durchs EU-Parlament kommt, wie schwierig wird es denn werden, noch höhere Verbraucherstandards durchzusetzen? Wie sehr sind dann die einzelnen Staaten, ich rede von den USA als auch von den europäischen Mitgliedstaaten, in ihrer Souveränität beeinträchtigt?
Das hängt insbesondere auch davon ab, in welcher Form das Abkommen zustande kommt. Konkret, ob der Investorenschutz so hereinkommt, wie er im Moment im Mandat angedeutet wird. Im Mandat ist explizit auch die sogenannte Investor-State Dispute Settlement aufgenommen, also ISDS, ein Investorenschutzverfahren, das einen sehr, sehr starken Investorenschutz beinhaltet. Und das würde tatsächlich sehr effektiv auch die Einführung von neuen Standards im Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz erschweren oder sogar verhindern. Oder eben im Umkehrschluss bedeuten, dass Staaten, die doch regulieren, mit sehr, sehr hohen Kompensationszahlungen zu rechnen haben.
Ein Investorenschutz, was bedeutet das? Was beinhaltet das? Sie reden von den Schiedsgerichten.
ISDS, also diese Schiedsgerichtsbarkeit, ist ursprünglich entstanden im Kontext von Freihandelsabkommen mit Ländern, wo Investorenschutz, also vor allem Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit, nicht wirklich stark entwickelt waren, also als Schutz von Investoren vor Willkür. Das ist im Kontext von Verhandlungen zwischen USA und EU sowieso nicht gegeben. In beiden Ländern ist die Rechtsstaatlichkeit voll entwickelt. In beiden gibt es Gesetze und Gerichte, die voll und ganz in der Lage sind, Investoren zu schützen vor willkürlichen Eingriffen des Staates. Insofern ist das eigentlich völlig überflüssig, sagen selbst Juristen. Dass hier trotzdem diese Schiedsgerichtsbarkeit aufgenommen worden ist in das Mandat, ist vor allem auf den Druck großer Unternehmen zurückzuführen, die damit zwei Ziele verfolgen. Zum einen wollen sie damit mehr Klagemöglichkeiten erhalten und einen noch stärkeren Investorenschutz, als das sowieso schon unter nationaler Gesetzgebung der Fall ist. Und zum Zweiten hoffen sie auch darauf, dass das in gewisser Weise einen globalen Standard setzt. Also, dass das dann eben auch im multilateralen Kontext relevant wird, wo gerade die Doha-Runde im WTO-Kontext gescheitert ist.
Das heißt, die herkömmliche, die eigentlichen Mechanismen, die die WTO bietet, allmählich zu ersetzen durch diese Schiedsgerichtsbarkeit.
In diesem Kontext gibt es ja auch die Schiedsgerichtsbarkeit. Das Besondere an der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber der nationalen Gerichtsbarkeit ist, dass eben nationale Gerichte komplett umgangen werden. Die Klage des Unternehmens gegen einen Staat geht direkt vor das Schiedsgericht im Rahmen des Handelsabkommens. Und die Richter, die in diesem Schiedsgericht sitzen, sind nicht unabhängige Richter, so wie das in einem Rechtsstaat eben gewährleistet sein muss, sondern das sind Anwälte, in der Regel drei, die ansonsten auch Unternehmen vertreten. Das heißt, es gibt da einen ganz klaren und auf der Hand liegenden Interessenkonflikt. Und nicht umsonst sind es eben auch international agierende große Kanzleien, die zu den stärksten Befürwortern von dieser Schiedsgerichtsbarkeit gehören.
Das heißt, diese Tribune, bei denen ist eine unparteiische Tribune, sind das also nicht scheinbar?
Nein, das sind sie nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt an diesen Schiedsgerichten. Und ein wesentlicher Punkt, weshalb diese Schiedsgerichtsbarkeit so gefährlich ist im Kontext von Freihandels- und Investitionsabkommen, ist, dass damit Unternehmen bestehende Standards im Verbraucher- und Umweltschutz aufgeweicht werden und eben auch die Einführung von stringenteren Bestimmungen wesentlich erschwert werden kann. Das hängt dann auch ganz wesentlich davon ab, wie das Eigentum des Unternehmens dort definiert wird. Es hat zum Beispiel schon Fälle gegeben, wo ein US-amerikanischer Bundesstaat verklagt worden ist von einem kanadischen Unternehmen wegen des Verbots eines karzinogenen Benzinzusatzstoffes. Argument dabei, dieses Unternehmen stellte diesen Benzinzusatzstoff her, beziehungsweise einen Grundteil davon, und mit dem Verbot dieses Stoffes brach dem Unternehmen auf einmal ein wesentlicher Markt weg. Und dass wesentliche Verbote von Stoffen, die dem Gesundheitsschutz dienen, verunmöglicht werden wegen privater Profite, das steht tatsächlich dann auch in diesem Kontext zu befürchten, wenn der Investorenschutz so durchkommt, wie das eben angedacht ist.
Das heißt, das kanadische Unternehmen in dem Beispiel hat es gewonnen, hat das Verbot rückgängig gemacht.
Es ist zumindest mit einer Entschädigung rausgegangen.
Geben diese Schiedsgerichte nicht auch Staaten Möglichkeiten, Unternehmen zu verklagen, wenn sie gegen Regulationen verstoßen?
Nein, das ist ein einseitiger Investorenschutz. Es geht eben gerade nicht darum, den Staat bzw. das öffentliche Interesse zu schützen vor schädlichen Einwirkungen von Unternehmen. Dazu gibt es ja, so sagt man, die übrige Gesetzgebung des Staates, sondern es geht darum, auf internationaler Ebene Investoren zu schützen. Und das Perfide daran ist ja, dass gerade diese Gesetzgebung, die die Staaten selbst erlassen, aufgeweicht wird oder eben nicht mehr effektiv sein kann aufgrund dieses Investorenschutzes.
Wie sind denn bisher die Erfahrungen mit diesen Schiedsgerichten, zum Beispiel bei NAFTA, der nordamerikanischen Freihandelszone? Sie hatten ja gerade schon den Fall vom kanadischen Unternehmen genannt mit dem karzinogenen Stoff.
Also es gibt Zitate von kanadischen Regierungsangehörigen, die sagen, dass seit dem Zustandekommen im Prinzip also jeder Vorschlag für ein neues Umweltgesetz angefochten wurde von Unternehmen und dass damit im Prinzip kein wirklich effektiver Umweltschutz mehr möglich gewesen ist, dass so ziemlich jede Initiative damit verunmöglicht worden ist.
Verlieren Staaten bei diesen Schiedsgerichten wirklich so oft? Sind sie wirklich so eingeschränkt oder können sie nicht auch gewinnen?
Es gibt auch Fälle, die positiv für die Staaten ausgehen, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind es tatsächlich etwa über 30% der Fälle, die zugunsten der Unternehmen entschieden werden. Bei etwa 27% kommt es zu einem Vergleich. Das heißt, da zahlt dann auch der Staat zumindest einen Teil der geforderten Kompensationssumme. Und das bedeutet, dass an die 60% zu einem guten Teil zugunsten der Unternehmen entschieden werden. Und das ist doch ganz erheblich, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel jetzt gerade Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland eine Klage anhängig hat vor einem internationalen Schiedsgericht, die sich auf über 3 Milliarden Dollar bezieht. Also die einen Klagevolumen hat, das sehr, sehr erheblich ist mit Blick auf das, was dem Unternehmen tatsächlich verloren geht.
Wie teuer werden eben diese Verhandlungen? Nicht nur, dass Verhandlungen verloren werden, aber die Verhandlungen an sich sind ja schon teuer, wenn es um solche Summen geht. Was bedeutet das für die Staatskassen? Wie werden sie belastet durch solche Verhandlungen?
Die Belastung hängt natürlich dann auch in der Relation ab davon, wie groß der Staat ist und wie groß sein Staatsvolumen für viele Entwicklungsländer. Die betrifft das natürlich auch im Rahmen anderer Handels- und Investitionsabkommen. Für die kann das oft ein ganz, ganz schwerer Schlag sein. Auch für Deutschland sind solche Summen, wie jetzt eben im Fall Vattenfalls, seine Klage gegen den Atomenergieausstieg, sehr, sehr empfindlich sein, sehr empfindliche Summen. Die Verhandlungen selbst kosten natürlich auch eine ganze Menge, von der Vertretung, also von den Kosten für die Anwälte bis hin zu den Prozesskosten, den weiteren. Aber im Verhältnis zu den Klagevolumina, um die es dabei oftmals geht, ist das eher noch das kleinere Problem.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Politiker in der EU dieses Freihandelsabkommen wirklich, wenn wir davon ausgehen, dass es mit all diesen Provisionen durchgesetzt wird, durchgehen lassen? Jetzt, wenn man sieht, nach den Enthüllungen, wie sehr die NSA Europa ausspioniert hat, wie können es sich da europäische Politiker noch leisten, jetzt Unternehmen freie Hand zu geben?
Also bisher habe ich noch niemanden auf der Straße gesehen, der gegen einen Beginn der Freihandelsverhandlungen protestiert oder demonstriert hat aufgrund der NSA-Abhörskandale. Das würde ich mir manchmal wünschen. Aber ein wesentlicher Punkt, weshalb dieses Abkommen im Moment auf europäischer Ebene von den Staatschefs so attraktiv ist, so attraktiv gesehen wird, ist vor allem das Versprechen von Jobs. Und das muss man zumindest in dem Ausmaß, wie es immer angekündigt und gehofft wird, ein bisschen anzweifeln, ob da tatsächlich so viele Jobs dabei herauskommen. Aber das ist jedenfalls etwas, was die Chancen eines solchen Abkommens höher macht als noch in der Vergangenheit. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft jetzt schon sehr zeitig anfangen, den Widerstand dagegen zu mobilisieren, zu sagen, wo die Probleme sind, auch den Politikern aufzuzeigen, welche Probleme es da gibt. Denn das sind ja oft sehr, sehr spezielle Fragen, die tatsächlich auch nur Experten absehen können. Und da dann eben auch einen Druck von der Straße her aufzubauen und von Seiten der Zivilgesellschaft, um zumindest diese schlimmsten Provisionen, die da drin enthalten sein können, zu verhindern.
Nochmal zu dem Versprechen von Jobs. Was sind denn die Verheißungen, die uns gemacht werden und wie nehmen Sie dazu Stellung? Welche Zweifel können daran geäußert werden? Von wie vielen Jobs reden wir?
Also es reden sehr viele Leute von sehr unterschiedlichen Zahlen. Es gibt eine Studie, die von der EU-Kommission in Auftrag gegeben worden ist, die interessanterweise gar nicht von Jobs spricht, sondern nur von einem durchschnittlichen zusätzlichen Einkommen pro EU-Haushalt von ungefähr 540 Euro. Zu Jobs sagen sie zwar, dass es welche geben soll, dass zusätzlich welche entstehen werden, nicht aber, wie viele das sein sollen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich sehr, sehr schwer ist, das tatsächlich abzuschätzen. Auf der einen Seite werden sicherlich in manchen Sektoren Jobs entstehen, auf der anderen Seite werden aber logischerweise auch auf der anderen Seite dafür welche verloren gehen. Denn wo der eine einen Handelsvorteil hat, wird es wohl auf der anderen Seite auch jemanden geben, der dann eben verliert.
Gibt es schon Anzeichen von einer internationalen Kooperation über den Atlantik hinweg mit Amerika? Es ist ja nicht so sehr ein Abkommen zwischen den USA und Europa, als vielmehr ein Abkommen der Unternehmen, so wie es zu sein scheint. Gibt es nicht auch in den USA Gruppen, die versuchen, das zu verhindern und auf Kooperation warten?
Sie meinen eine zivilgesellschaftliche Kooperation?
Genau.
Ja, das beginnt sich allmählich zu formieren. Wir haben auch viele Kontakte inzwischen schon mit anderen Organisationen, Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen in den USA, die vielfach die Probleme auch ähnlich sehen wie wir, und das ist alles in der Entwicklung.